HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Demokratie kann in Zukunft nur gelingen, wenn sie auch digital gelingt.
TLDR, too long didn't read, zu lang nicht gelesen. Dieser Internet-Slang ist das Motto der diesjährigen Republika.
Man liest nicht mehr den ganzen Artikel.
Wenn ihr jetzt fragt, wer manipuliert das denn? Ja, du, jeden Tag, für dich selbst.
Und man verlässt sich darauf, dass halt diese Anreißertexte eigentlich ein komplexes Thema ganz kurz wiedergeben. Abuse of that information.
Vielleicht müssen wir zukünftig nicht mehr von sozialer Marktwirtschaft reden, sondern von sozialer Datenökonomie.
Weil der Algorithmus dir nur das zeigt, von dem man denkt, dass es dich interessiert, weil du gestern was angeguckt hast. The World Wide Web. All connected
to the World Wide Web. Warum findet der Appell an unsere Niedrigsten, nicht an unsere besten Instinkte, so viel Gehör?
Stop making stupid people famous. Gebt Idioten keine Reichweite, teilt ihre Postings nicht, teilt ihre Tweets nicht, teilt ihre Bilder nicht. Lasst es einfach. The World Wide
Web. Alle machen mit, aber ich habe die Wahrheit gefunden auf YouTube und dann logge ich mich aus.
Initiating Shutdown Sequence.
Freiheit, Gleichheit, Schnelligkeit, das wurde jahrzehntelang im Netz gefeiert. Ein Fluss und Flow an Informationen, verbunden mit der Möglichkeit, sich selbst zu inszenieren. Aber die digitale Gesellschaft sieht sich nun konfrontiert mit Tummelplätzen von Nationalisten und Rechten im Netz, mit Fake News, Manipulationen und der Macht von Tech-Konzernen. Deshalb widmet sich Europas größte Digitalkonferenz Republika dem Kleingedruckten, den Fußnoten und der Kraft der Recherche. Muss im Netz zwangsweise alles schneller und kürzer werden? Und wer hat die Macht? Liegt diese nicht beim Nutzer, der selbst bestimmt, wie er sich im Netz bewegt, welchen Nachrichten er glaubt, bei wem er Produkte bestellt und welche Informationen er von sich preisgibt? Mach langsam, nimm dir Zeit, appellieren die Republika-Verantwortlichen und wollen den Gestressten eine Anleitung geben, wie sie in dieser schnelllebigen Welt einen Gang zurückschalten können. Das klingt nach einem Widerspruch. In jedem Fall dürfte die Entdeckung der Langsamkeit im Netz schwierig werden. Internet. Entdeckung der Langsamkeit, so haben wir den Tag genannt. Und was ein Walfisch mit dem Motto der Republika zu tun hat, mit dem Too Long Didn't Read, das erläutert uns Maya Fiedler, die auf der Republika für uns unterwegs ist.
Eine riesige Textfahne bahnt sich ihren Weg. Herman Melvilles Roman Moby Dick hängt an der Decke der Republika-Hallen der Berliner Station und spannt sich von Raum zu Raum. Für die Veranstalter von Europas größter Digitalkonferenz veranschaulicht der Moby Dick-Text die im Netz übliche Abkürzung TLDR, Too Long Didn't Read. Ein Hinweis, der im Netz verbreitet ist, um zu sagen, hey, der Text ist viel zu lang, um ihn wirklich zu lesen. Das heißt im Fall von Moby Dick, jeder weiß, es geht um einen Wal, aber keiner hat's gelesen. Ein Symptom unserer Zeit finden die Republika-Macher. Die digitale Welt und ihre Debatten sind komplex geworden. Es ist das inzwischen 13. Jahr, in dem sich Netzaktivisten, IT-Experten, Philosophen, Entscheider aus Wirtschaft und Politik und Medienmacher aus aller Welt treffen, um sich über die Themen der digitalen Gesellschaft auszutauschen. Den Anfang machte einst eine kleine Gruppe Blogger, die Debatten zu Netzsicherheit und den Fragen von morgen anstoßen wollte. Aktivisten wie Edward Snowden, Chelsea Manning und Jacob Applebaum sprachen hier schon. Dieses Jahr hat Frank-Walter Steinmeier die Eröffnungsrede gehalten. Zum ersten Mal ein Bundespräsident. Das zeigt, die Republika wird gehört und will ernsthaft gehört werden. Sich bei der Auseinandersetzung mit digitalen Veränderungen nicht länger mit dem Einfachen zufrieden geben zu wollen, das bestärkte auch Steinmeier nachdrücklich.
Das Lob des langen Arguments oder das Bekenntnis zur Recherche, Differenzierung und Abwägung gegen Unwissen, Grobschlächtigkeit und falsche Vereinfachung. Dieses Motto ist ein Weckruf an die politische Debattenkultur. Ein notwendiger Weckruf, wie ich finde, gegen den Zeitgeist von Verkürzung und Vereinfachung.
Auch die kenianische Forscherin und Politikanalystin Nanjira Zambuli machte auf die Gefahren der Verkürzung aufmerksam. Wer liest schon das Kleingedruckte von Geschäftsbedingungen, bevor er ihnen im Internet zustimmt?
Für mich ist TLDR ein Kurzbefehl, den man verwendet, um bei einem Spiel mitzuspielen, bei dem man hofft, dass die Regeln fair sind. Wir kriegen es aber erst während des Spielens mit. Es überrascht wahrscheinlich niemanden, dass man mehr als 70 Tage bräuchte, um alle Geschäftsbedingungen unserer Lieblings-Internet-Plattform vollständig zu lesen.
of any of the favorite tools or platforms you use today.
Nanjira Zambuli wirft Regierungen und Organisationen vor, genau dieses Vertrauen zu missbrauchen. Die Republika war bisher eine bunte Spielwiese für Internetfans. Dieses Jahr scheint sie ernsthafter. Der Moby Dick-Text von Herman Melville spannt sich über 27 Bühnen, hängt über den Köpfen von mehr als 1000 Speakern. Ein mahnendes Gegenstück zur digitalen Verkürzung.
Man weiß, es geht um einen Wal, aber kaum einer hat das Buch gelesen. Und das, obwohl Melvilles Roman Moby Dick so viel unterhaltsamer und spannender ist als die Geschäftsbedingungen der Internetkonzerne. Too Long Didn't Read. Der Wal hängt nun also über der Republika, dieser Konferenz, die es seit 2007 gibt und die ihren Namen vom lateinischen Res Publica abgeleitet hat, der öffentlichen Sache. Diese Konferenz über die öffentliche Sache Internet wird von Jahr zu Jahr größer. Was mal mit 700 Teilnehmern ganz gemütlich angefangen hat, ist inzwischen eine viel beachtete Großveranstaltung geworden. Wir haben es gehört, sie ist von Bundespräsident Steinmeier eröffnet worden. Bei den rund 500 Veranstaltungen gibt es über 1000 Redner. Die Republika hat sich rausbewegt aus der Nische der Blogger und Nerds mitten rein ins digitale Leben, bis hinauf sogar in den Weltraum, wenn Alexander Gerst am Mittwochabend dann auf der Republika über seine Reise zur ISS berichtet. Der Netzaktivist Markus Beckedahl ist Mitbegründer der Republika. Guten Abend, Herr Beckedahl.
Guten Abend.
Too Long Didn't Read. Wie kamen Sie denn zum diesjährigen Motto und was soll es bewirken?
Auf dieses Motto kam tatsächlich eine Mitarbeiterin der Republika vor einem Jahr. Und als wir das hörten, waren wir sofort begeistert und ganz froh, dass wir nicht weiter diskutieren mussten. Too Long Didn't Read ist ein schönes Republika-Motto, weil man kann es von verschiedenen Seiten betrachten. Auf der einen Seite haben sie schon eingeführt, es gibt viele Texte, die man gern lesen würde, dafür keine Zeit und Lust hat. Auf der anderen Seite sind die Mechanismen in sozialen Netzwerken mittlerweile so, dass die technische Infrastruktur einfach nur in der Regel Titel und kurze Abstracts, also Einleitungstexte darstellt und viele das Gefühl haben, dass das schon ausreichend ist, um sich mit dem ganzen Sachverhalt auseinandergesetzt zu haben. Dass das nicht so ist, darauf möchten wir hinweisen und das thematisieren.
Diese Schnelllebigkeit im Netz, die ist ja auch genau das Problem. Was nicht schnell erfasst werden kann, das fliegt raus aus der Wahrnehmung. Und die Aufmerksamkeitsspanne wird ja auch durch den Umgang mit dem Netz immer kürzer. Wie soll man denn im Netz die Langsamkeit entdecken?
Ja, wir stehen ein bisschen vor der Herausforderung, dass wenn wir die technischen Infrastrukturen betrachten und auch eine zunehmende Ökonomisierung oder einen ökonomischen Druck im Journalismus, dass halt auch viele Journalisten eher verleitet werden, verkürzte, zugespitzte Überschriften, Einleitungstexte zu verwenden, um Menschen auf einen Klick zu bekommen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Währenddessen gibt es aber eigentlich auch große Möglichkeiten des Journalismus, die wir vielleicht noch nicht so wirklich erforscht haben, komplexe Sachverhalte neu darzustellen in Form des Datenjournalismus. Und auch ein neues Genre, was eigentlich gar nicht so neu ist, setzt sich im Netz immer mehr durch. Längere Texte werden auch von immer mehr Menschen wieder geliebt. Also die Zeit, dass wir sehr kurze Texte sehr häufig lesen wollen, ist für einen Teil der Gesellschaft möglicherweise bald wieder vorbei, weil die Sehnsucht wieder danach kommt, komplexe Sachverhalte auch zu verstehen, aber auch nur für einen Teil der Gesellschaft.
Ja, nur für einen Teil. Wir haben es heute gerade in den Nachrichten gehört. Es gibt in Deutschland allein auch Millionen Menschen, die nur eingeschränkt lesen und schreiben können, die schon beim Erfassen kurzer Texte große Mühe haben. Ein Smartphone und Zugang zum Netz haben aber dennoch die meisten. Das schreit ja nach Regulierung.
Ja, das schreit vor allen Dingen danach, dass wir ein großes einen großen Nachholbedarf in der Vermittlung von Digital- und Medienkompetenz haben. Das versprechen alle Politiker immer, wie wichtig Digitalkompetenz ist, aber es wird kaum gefördert. Und wir gingen viel zu lange davon aus, dass wenn wir uns ein Smartphone kaufen, die Digitalkompetenz automatisch vom Himmel fällt. Das tut sie nicht. Wir brauchen also große Programme, um diese neuen Mechanismen vielen Menschen zu erklären, aber auch um ja unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich zu schulen. Ich glaube, meine Elterngeneration muss man anders das Internet beibringen, das Bewusstsein für diese neuen ökonomischen, technischen Infrastrukturen schärfen, als es die junge Generation benötigt.
Wir haben es ja gehört, Steinmeier hat die Eröffnungsrede gehalten, auch einige andere Politiker sind da, aber Andreas Scheuer, der ja Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur ist zum Beispiel, zeigte kein Interesse. Auch Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, ebenfalls von der CSU, sucht man auf der Republika vergeblich. Wie steht es denn um die Digitalkompetenz der Bundesregierung?
Ja. Das ist immer so eine Frage. Also sagen wir mal, gegenüber von vor 10 Jahren gibt es einen Fortschritt. Es gibt immer mehr digital kompetente Menschen in den Ministerien, auch auf Staatssekretärebene. Der ein oder andere Minister oder Ministerin interessiert sich auch immer mehr für das Thema, aber es könnte natürlich weiter sein. Und warum Andreas Scheuer oder Dorothee Bär nicht da sind, das wissen wir nicht. Dorothee Bär war eingeladen, sie konnte offensichtlich nicht, beschwerte sich aber gestern, dass sie nicht eingeladen war oder nicht dabei sein kann. Wir freuen uns aber, dass viele Politiker immer mehr den Wunsch haben, sich auf der Republika dem Dialog zu stellen über die Gestaltung der Digitalisierung. Und das wollen wir in den nächsten Jahren fortführen, weil es ist wichtig, dass wir über die großen Fragestellungen einer sich entwickelnden digitalen Gesellschaft in analogen, nicht nur in digitalen Räumen diskutieren, welche Regeln wir haben wollen und wie wir die gestalten.
Und auf diese Gestaltungsmöglichkeiten schauen wir heute Abend. Vielen Dank, Markus Beckedahl. Internet, Entdeckung der Langsamkeit, HR2 Kultur der Tag. Sich Zeit lassen, Dinge genauer betrachten, etwas in Ruhe angehen, das scheint nicht zusammenzupassen mit der Welt des Internets, in der man in Sekundenbruchteilen Wichtiges und Unwichtiges um die Welt schicken kann. Also schauen wir auf die Entdeckung der Langsamkeit. Ein toller Titel für einen Roman, der auch längst nicht so lang ist wie Moby Dick. Es geht um einen Menschen, der sehr viel langsamer ist als alle anderen, der aber seinen Weg geht und ein berühmter Kapitän und Entdecker wird. John Franklin heißt er und Stan Nadolny hat ihn nach dem berühmten Polarforscher benannt, der ihn schon von Kindheit an fasziniert hat. Die Langsamkeit hat Nadolny dazu gedichtet.
John Franklin war schon 10 Jahre alt und noch immer so langsam, dass er keinen Ball fangen konnte. Er hielt für die anderen die Schnur. Vom tiefsten Ast des Baumes reichte sie herüber bis in seine emporgestreckte Hand. Er hielt sie so gut wie der Baum, er senkte den Arm nicht vor dem Ende des Spiels. Als Schnurhalter war er geeignet wie kein anderes Kind in Spilsby oder sogar in Lincolnshire. Aus dem Fenster des Rathauses sah der Schreiber herüber, sein Blick schien anerkennend. Vielleicht war in ganz England keiner, der eine Stunde und länger nur stehen und eine Schnur halten konnte. Er stand so ruhig wie ein Grabkreuz, ragte wie ein Denkmal. »Wie eine Vogelscheuche«, sagte Tom Barker. Dem Spiel konnte John nicht folgen, also nicht Schiedsrichter sein. Er sah nicht genau, wann der Ball die Erde berührte. Er wusste nicht, ob es wirklich der Ball war, was gerade einer fing, oder ob der, bei dem er landete, ihn fing oder nur die Hände hinhielt. Er beobachtete Tom Barker. Wie ging denn das Fangen? Wenn Tom den Ball längst nicht mehr hatte, wusste John, das Entscheidende hatte er wieder nicht gesehen. Fangen, das würde nie einer besser können als Tom, der alles sah in einer Sekunde und bewegte sich ganz ohne Stocken, fehlerlos. Jetzt hatte John eine Schliere im Auge, blickte er zum Kamin des Hotels, dann saß sie in dessen oberstem Fenster, stellte er den Blick aufs Fensterkreuz ein, dann rutschte sie herunter auf das Hotelschild. So zuckte sie vor seinem Blick her immer weiter nach unten, folgte aber höhnisch wieder hinauf, wenn er in den Himmel sah. Jetzt hörte John das Wort »schläft« sagen und erkannte vor sich Tom Barker. Schlafen? Sein Arm war unverändert, die Schnur gespannt. Was konnte Tom auszusetzen haben? Das Spiel ging weiter. John hatte nichts verstanden. Alles war etwas zu schnell. Das Spiel, das Sprechen der anderen, das Treiben auf der Straße vor dem Rathaus.
John wäre mit dem Internet wohl komplett überfordert. Keiner von uns möchte auf die Möglichkeiten, die das Internet bietet, verzichten. Das Smartphone ist zu unserem ständigen Begleiter geworden. Menschen zwischen 14 und 69 sind an Wochentagen durchschnittlich über 3 Stunden online. 71 Minuten davon in sozialen Medien. Das klingt ja noch relativ harmlos. Jugendliche aktivieren rund 100 Mal am Tag den Bildschirm ihres Handys. Bei 16 wachen Stunden, gehen wir mal davon aus, also rund 6 Mal in der Stunde. Das zeigt schon, dass das Gerät auch zum Problem werden kann, dass es da einen Suchtfaktor gibt. Das Netz ist quasi eine neue Büchse der Pandora und der Deckel zu dieser Büchse ist manchem verloren gegangen. Die Schnelligkeit im Netz trägt dazu bei, dass sich Übel auch schnell ausbreitet. Wenn Desinformationen einmal im Netz sind, ist es fast unmöglich, das wieder gerade zu rücken. Denn bis die Klarstellung kommt, ist das Interesse am Thema oft schon abgeflaut. Eingeprägt hat sich das Falsche. Das Schlechte erobert die Netzwelt, weil das Böse inzwischen auch derart professionell und gut getarnt daherkommt, dass es auf den ersten Blick für das ungeübte Auge kaum erkennbar ist. Franziska Fiedler über rechte Influencer.
Sie kochen, sie singen, sie posten Urlaubsbilder und sehen dabei eigentlich genau aus wie alle Influencer bei Instagram oder YouTube. Was sie unterscheidet, ist die politische Botschaft. Und die ist radikal rechts.
Also Baby, mach die Kamera an. Kommt ein Afri, geht es ba-ba-ba-bam. Du weißt, ich bin rechts, babe. Ey.
Mit Songs wie diesen präsentiert sich die neue Rechte im Netz. Die Journalisten Patrick Stegemann und Sören Musal haben über 3 Jahre untersucht, was ihre Strategie ist. Immer wieder waren sie selbst entsetzt, wie sehr die Rechten durch Instagram und Co. in den Mainstream einsickern.
Es gibt so vielleicht tatsächlich so etwas wie die Banalität des Bösen darin. Also etwas, das ganz normal aussieht, aber in voller rassistischer Botschaften ist. Melanie Schmidt singt in dem einen Lied, kommt ein Nachfri, macht es Pam, 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 Pam. Das ist ein Gewaltaufruf natürlich.
Gefährlich ist das, weil sie von unpolitischen Influencern kaum zu unterscheiden sind. Sie kennen die Regeln der sozialen Medien und schaffen eine emotionale Nähe zu ihren Followern. Das Ziel? Vor allem Jugendliche mit der rechten Ideologie anstecken.
Sie versuchen, ihre eigene Subkultur zu bilden, die halt ganz viele verschiedene kulturelle Elemente beinhaltet. Also es gibt einen eigenen Kleidercode, sie tragen halt bestimmte Schuhe, sie haben die eigene Musik, sie haben sogar ein eigenes Bier. Also es gibt eine ganze Kultur, mit der sie Jugendliche ansprechen können. Und das ist halt von sich aus sehr attraktiv für Jugendliche, die eine Nische suchen für sich.
Man kann jetzt eben rechts sein und Rassistin sein und trotzdem irgendwie ganz normal, irgendwie auch Mainstream sein.
Populismus und Hass im Netz ist eines der großen Themen auf der diesjährigen Republika. Diskutiert wird immer wieder, müssen Plattformen wie Facebook und YouTube mehr Verantwortung übernehmen? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dafür bei seiner Eröffnungsrede klare Worte gefunden.
Wer mit einer Plattform einen politischen Diskursraum schafft, der trägt auch Verantwortung für Demokratie. Ob er das will oder nicht. Das Geschäftsmodell an sich, die Maximierung von Werbeeinnahmen, bringt bestimmt keine Maximierung von Debattenqualität.
Wer sich nicht an die Regeln halte, so Steinmeier, müsse künftig bestraft werden. Für die Social-Media-Redakteurin Eva Horn liegt die Verantwortung aber nicht bei den Plattformen allein, sondern auch bei den Journalisten.
Wir müssen endlich lernen, dass diese Menschen PR-Profis sind, die mit Emotionen spielen. Das ist kein Appell, nicht mehr zu berichten, zu schreiben oder zu posten, ganz im Gegenteil. Auch hier ist es nur wieder angebracht, sich zu überlegen, wie berichten wir, wie posten wir, wie kommentieren wir.
Dafür brauche es gut ausgebildete Journalisten in Social-Media-Redaktionen, die Debatten im Netz gut einschätzen können. Aber auch jeder Einzelne von uns könne etwas tun. Und das ist ihrer Meinung nach gar nicht schwer.
Stop making stupid people famous, please. Gebt Idioten keine Reichweite, teilt ihre Postings nicht, teilt ihre Tweets nicht, teilt ihre Bilder nicht. Lasst es einfach.
Und vielleicht ist dann möglich, was alle auf der Republika so dringend fordern. Das Netz zu einem Ort machen für respektvolle politische Debatten. Ein Netz, das sich nicht von Populisten und Hetzern vor sich hertreiben lässt.
Gebt Idioten keine Plattform. Das ist einfacher gesagt als getan. Denn wie wir gehört haben, muss man ja erstmal erkennen, dass es sich um Hetze handelt. Sören Musial ist Soziologe und Journalist und arbeitet seit Jahren wissenschaftlich und publizistisch zur radikalen Rechten, online wie offline. Wir haben ihn gerade im Beitrag schon kennengelernt. Gestern hat er bei der Republika über die neuen rechten Influencer gesprochen. Herr Musial, schönen guten Abend.
Ja, guten Tag.
Wo kommen diese rechten Influencer denn eigentlich her? Was sind das für Leute?
Also die Influencerinnen und Influencer, mit denen wir uns in dem Vortrag hauptsächlich auseinandergesetzt haben, kommen von der sogenannten identitären Bewegung, also einer rechtsextremen Aktivistengruppierung, die vom Verfassungsschutz als ausländerfeindlich und rechtsextrem eingestuft wird und die quasi schon in ihrem Namen den ersten Taschenspielertrick macht, indem sie sich selbst als Bewegung bezeichnet, obwohl sie natürlich keine ist mit ihren um die 400 Mitgliedern. Deswegen haben wir uns und bemühe ich mich eigentlich stets, die Identitären zu sagen und nicht die identitäre Bewegung.
Mhm. Wie viel Reichweite haben die?
Das ist schwer zu sagen. Also beziehungsweise man könnte das sicherlich sagen, indem man einfach die Zahlen mal addiert, die die Kanäle so erreichen. Aber vielleicht illustriert es der Account des Kopfes der Identitären in Österreich, der sowas wie der größte deutschsprachige Influencer für die radikalen Rechten ist. Und der hat auf YouTube an die 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Er hat einen eigenen privaten Telegram-Kanal, wo er seine Fanschaft mit Nachrichten versorgt, der so um die 20.000 Follower hat. Also das ist schon eine beträchtliche Zahl, wenn man das so sagen möchte.
Solche Songs, wie wir sie gerade im Beitrag gehört haben, die so, ja, so leicht und nett daherkommen, aber mit klaren Aufrufen zu rassistischer Gewalt, sind die nicht eigentlich verboten?
Naja, ja, das ist ja so ein bisschen, das ist ja wirklich ein schmaler Grat, zumal dieses Video von den MacherInnen selber als Satire bzw. Parodie natürlich bezeichnet wird. Und da ist es ja zu Recht nicht so einfach zu sagen, ja, das ist jetzt ein verbotener Inhalt oder nicht. Oder ist es nicht eine bewusste Überspitzung dieses rechten Weltbildes, so würden die wahrscheinlich argumentieren. Insofern, ja, es ist schwer zu sagen in dem Fall. Und man kann vielleicht erzählen, dass das Video, das Originalvideo tatsächlich gelöscht wurde, allerdings eben nicht wegen Hate Speech oder sowas, sondern weil die Originalmusik verwendet wurde von dem Lied, auf dem dieses Lied basiert. Und es war sozusagen ein Urheberrechtsverstoß, der zu der Löschung geführt hat.
Kann ja auch mal was Gutes haben. Es gibt diese Influencer und dann gibt es auch noch Trollnetzwerke der rechten Kreise. Darüber haben Sie auch eine Dokumentation gemacht. Auf welche Organisationsstrukturen sind Sie bei diesen Trollnetzwerken gestoßen?
Also wir haben uns zu Zeit oder im Vorfeld der Bundestagswahl sind wir auf ein konkretes Trollnetzwerk gestoßen. Das nannte sich Reconquista Germanica. Das gibt es auch immer noch, ist inzwischen aber in der Größe deutlich reduziert. Also inzwischen sind da vielleicht noch 300 Mitglieder drauf, während es kurz vor der Bundestagswahl so um die 7.000, 8.000 Leute waren, die dort aktiv waren. Und die waren sehr, sehr hierarchisch strukturiert. Also es gab unterschiedliche Ränge, die man dort zugeteilt bekam. Und man konnte durch starkes Engagement, durch sich einbringen, konnte man in diesen Rängen aufsteigen. Und die waren allesamt militärisch benannt, also Rekrut, Gefreiter, bis dann teilweise hoch zu Rängen wie Paladin, was aus der NS-Zeit stammt.
Also da tummelt sich einiges aus rechten Kreisen im Netz. Was sind denn mögliche Gegenmittel? Was kann man tun, um das irgendwie einzudämmen?
Ja, das ist, wir haben das ja eben in dem Beitrag schon gehört, sowas wie so ein bisschen wie die Gretchenfrage, weil ich glaube, in dem Beitrag hat es Eva Horn gesagt, einerseits ist es natürlich richtig, gebt diesen Leuten keine Reichweite und gebt ihnen diese Plattform nicht. Das Ding ist aber, sie nehmen sie sich. Also es ist ja nicht so, dass sie nicht an diese Plattform rankämen, wenn wir sie ignorieren. Das heißt, man muss einen gesunden Zwischenweg finden zwischen irgendeine Art von ignorieren und irgendeine Art von behandeln. Und da liegt die Verantwortung dann natürlich bei Journalistinnen und Journalisten, die sich immer bewusst sein müssen, mit welchem Bildmaterial arbeiten sie, mit welchen Namen arbeiten sie. Sagen sie eben identitäre Bewegung oder erwähnt man den Namen überhaupt nicht, wenn irgendeine mickrige Aktion in Cottbus stattfindet? Reicht es nicht zu sagen, eine rechtsextreme Jugendgruppe oder sowas?
Aber da würden Sie sagen, es ist immer gut zu sagen, die Identitären, damit man weiß, wer dahinter steckt.
In dem Fall, also das ist ein konkretes Beispiel, das ich da im Kopf habe. Ich vor einem Jahr oder zwei vielleicht sind so 5 Identitäre in Cottbus auf die Stadthalle, haben da Fackeln geschwenkt und einen Banner aufgehangen. Und danach stand das natürlich mit identitärer Bewegung in der Zeitung. Obwohl diese Aktion an sich halt, es ist keine nennenswerte Aktion, wenn 5 Aktivisten ein Haus beklettern und da irgendwie ein rechtsradikales Banner runterhängen. Und es hätte, gleichzeitig verstehe ich das Bedürfnis der Cottbuser Bevölkerung irgendwie zu erfahren, was genau da jetzt vorgefallen ist. Aber ich finde dann in so einem Fall reicht es vollkommen aus zu sagen, ja, das war eine rechtsextreme Jugendgruppe, die da eine Aktion gemacht hat. Dann weiß man, okay, das ist vorgefallen, das hatte irgendwie seine Richtigkeit oder man ist beruhigt, dass das irgendwie abgedeckt ist von der Berichterstattung, aber man muss eben nicht ja, diese Öffentlichkeit dieser Gruppe geben, die mit all ihren Aktionen genau darauf abzielt. Also wenn man sich diese Aktion anguckt, dann ist sie super unspektakulär. Wenn man das aus einem anderen Kamerawinkel sieht, dann sieht man, wie Passanten unbeeindruckt daran vorbeilaufen. Und erst wenn man dann auf die Kanäle der Identitären geht, dann sieht man, wie schön das alles aussieht, wie toll diese Fackeln in der Luft stehen und wie pathetisch das alles aussieht und heroisch. Und genau deswegen ist es so schwierig, sie mit Öffentlichkeit zu bedenken.
Also da ist weniger manchmal deutlich mehr. Vielen Dank, Sören Musial. Zurück zur Entdeckung der Langsamkeit. Stan Nadolny beschreibt in seinem Roman den Werdegang des jungen John hin zum Kapitän. Dieser Junge, der so viel langsamer ist als alle anderen, erkennt, dass es Situationen gibt, wo es sinnvoll ist, schnell zu sein.
Sie fuhren gut 200 Seemeilen nach Westen in den Atlantik hinaus, um nicht gegen den portugiesischen Norder ankreuzen zu müssen. Außerdem war es gut, den längs der Küste lauernden englischen Kriegsschiffen auszuweichen, die ständig darauf erpicht waren, aus angeblich überbesetzten Handelsschiffen ihre Mannschaft aufzufüllen. Einigen an Bord war es schon so ergangen. Sie waren gefangen worden wie wilde Tiere, hatten Gefechte mitmachen müssen und waren bei der ersten Gelegenheit wieder davongelaufen. »Sie haben eben Angst gehabt«, dachte John. 10 Tage noch und sie waren wieder im englischen Kanal. John durfte jetzt oft mit dem Kapitän essen und der schenkte ihm obendrein Weintrauben und Orangen. Von ihm erfuhr er auch, dass jedes Schiff eine Höchstgeschwindigkeit hatte, über die es auch beim besten Wind nicht hinauskam und wenn 1000 Segel gesetzt waren. Die Arbeit auf dem Schiff beobachtete John sehr genau. Er ließ sich auch beibringen, wie man Knoten machte. Er stellte einen Unterschied fest. Beim Üben schien es mehr darauf anzukommen, wie schnell man einen Knoten fertig hatte, bei der wirklichen Arbeit aber darauf, wie gut er hielt. John passte genau auf, bei welchen Segelmanövern Schnelligkeit wirklich nötig war. Beim Wenden war es klar. Das Schiff verlor umso mehr Fahrt, je länger seine Segel gegen den Wind standen, also musste man sich bei der Arbeit an den Brassen beeilen. Es gab noch mehr solcher Situationen. John beschloss, sie im Lauf der Zeit auswendig zu lernen, wie einen Baum von unten.
Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Politik zurzeit erst von Kindern und Jugendlichen auf die drängenden Fragen hingewiesen werden muss, beim Klimawandel und in der digitalen Welt. Heute haben Grundschüler ihre Wünsche und Forderungen für ein kinderfreundlicheres Internet im Kanzleramt an die Digitalstaatsministerin Dorothee Bär übergeben. Sie wollen mehr Schutz vor Belästigungen und Gewaltdarstellungen im Internet, ein Unterrichtsfach Informatik, Schutz für persönliche Daten, Spiele ohne Werbung und mehr interessante und sichere Websites für Kinder. Auch wenn die Digitalstaatsministerin nicht auf der Republika ist, es gibt Politiker, die erkannt haben, dass die Auseinandersetzung mit dem Netz ein extrem wichtiges Feld ist, auf dem sie gefordert sind und auf dem sie sich beweisen müssen.
Es ist nicht neu, dass sich Bundes- und auch Europapolitiker der Diskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Republika stellen. Aber zur 13. Digitalkonferenz in diesem Jahr fällt noch einmal mehr auf, wie sehr Politikerinnen und Politiker die Bühnen hier für sich entdeckt haben. Besondere Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommt die Republika in diesem Jahr alleine schon dadurch, dass sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet wird. Vor ihm wurden schon viele Bundespräsidenten eingeladen. Er ist der Erste, der auch gekommen ist.
Was hat eigentlich eine so analoge Institution wie der Bundespräsident auf einer so digitalen Veranstaltung wie der Republika zu suchen? Ich kann Ihnen versichern, es ist nicht die Etikette, die uns heute zusammenbringt, sondern es ist die Sache.
Nämlich die Sache mit der Debattenkultur. Die müsse zivilisierter werden, sagt Steinmeier zur Eröffnung der Digitalkonferenz. Was besonders auffällt, in diesem Jahr sind vor allen Dingen viele Politikerinnen und Politiker der SPD hier. So zum Beispiel Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der darüber spricht, wie er Silicon Valley-Konzerne besteuern will. Bundesumweltministerin Svenja Schulze besucht ebenfalls die Digitalmesse und spricht über nachhaltige Entwicklung mithilfe der Digitalisierung. Und auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist bei der Digitalkonferenz in Berlin. Arbeitsminister Hubertus Heil ist bereits zum zweiten Mal dort und bringt es auf den Punkt, wie sich die Republika in den vergangenen Jahren entwickelt hat.
Als die Republika 2007 mit wohl einigen hundert Leuten gestartet ist, war das eher so ein Klassentreffen einer digitalen Avantgarde. Und damals war es oft so, dass viele Mächtige in Wirtschaft und Politik das möglicherweise noch belächelt haben. 2018 waren es schon 20.000, jetzt über 30.000 Leute. Und keiner lacht mehr, denn die Neuvermessung des digitalen Zeitalters braucht einen Ort, in dem man über diese Fragen diskutieren kann.
Das erklärt, warum Politikerinnen und Politiker diese Digitalkonferenz mittlerweile nicht mehr ignorieren können. Sie bietet eine Bühne, lässt gleichzeitig aber auch Raum für politische Diskussionen. Was aber nicht heißt, dass Politikerinnen und Politiker hier unwidersprochen ihre politische Agenda setzen können. Das hat auch CDU-Politiker Axel Voss zu spüren bekommen. Er ist zur Republika gekommen, um über die umstrittene EU-Urheberrechtsreform zu reden.
Ich stehe hinter dem, was wir dort gemacht haben. Jetzt muss man immer sagen, nicht überall, wo Voss draufsteht, ist auch Voss drin, weil das lauter Kompromisse sind, die wir eingehen zwischen 8 politischen Parteien, zwischen 3 Institutionen. Und das ist jetzt dabei rausgekommen.
Voss muss klar gewesen sein, dass das Publikum nicht einfach sein würde. Lehnen doch die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Republika die EU-Urheberrechtsreform konsequent ab. Man muss Voss zugutehalten, dass er sich trotzdem der Situation gestellt hat, wenn auch eigentlich ein Jahr zu spät. Im Prinzip ist die Republika ein digitales Weiterbildungsprogramm. Die Menschen, die hierher kommen, sollen sich mit Politik auseinandersetzen und gesellschaftlichen Debatten stellen. Und letzten Endes bietet die Digitalkonferenz Gelegenheit, sich auch offline zu vernetzen.
Ariane Focke über Politiker auf der Republika. HR2 Kultur der Tag, Internet, Entdeckung der Langsamkeit. Es gibt ja gerade sehr unterschiedliche Strömungen, die sich auch in dieser Sendung zeigen. Da ist zum einen das Bedürfnis, das, was das Internet anrichtet, die Probleme, die der Umgang damit bereitet, irgendwie aufzufangen. Menschen dazu zu bringen, sich nicht in der digitalen Welt zu verlieren. Die Langsamkeit zu entdecken, als Mittel mehr Kontrolle zu bekommen, Fakten von Fake zu unterscheiden. Und dann ist da das Bestreben, den Zugang zum Netz noch schneller zu machen, das Internet auch im hintersten Winkel verfügbar zu machen und den Nachwuchs auch in der Schule mit Smartphone und Pad lernen zu lassen. Da ist dann davon die Rede, dass Deutschland zu langsam sei im Bereich Digitalisierung, längst den Anschluss verpasst habe, sogar im internationalen Vergleich. Christian Schiffer ist Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und für seine Arbeit zu digitalen Themen schon mehrfach ausgezeichnet. Herr Schiffer, wo sehen Sie den Bereich, wo Deutschland die Entwicklung verschläft?
Also da gibt es natürlich einiges. Das eine ist immer noch schnelles Internet. Also wenn man sich anschaut, wenn es um schnelles Internet geht, da ist Deutschland auf Platz 25 in der Welt. Das klingt gar nicht mal so schlecht, ist aber für eine Industrienation tatsächlich relativ bescheiden. Also zum Vergleich im Fußball ist Costa Rica auf Platz 25. Man könnte also ein bisschen bösartig sagen, wir sind das Costa Rica des Internets. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge. Also dazu gehört zum Beispiel der Mobilfunk, dazu gehört zum Teil, oder das ist wirklich ein Zukunftsthema, die künstliche Intelligenz. Und wenn wir uns vor allem das schnelle Internet anschauen, dann fällt halt auf, dass es immer Jahr um Jahr immer wieder Versprechungen gibt, dass man sagt, man möchte das jetzt endlich in Angriff nehmen. Und dann scheitert das immer zum Beispiel dann noch an der Bürokratie. Und so muss man sagen, haben wir einfach sehr, sehr viele weiße Flecke. Weiße Flecke, die übrigens sogar unsere Minister bemerken. Also Herr Altmaier beispielsweise ärgert sich regelmäßig darüber, dass wenn er mit seinen Amtskollegen aus seiner Limousine heraus telefonieren möchte, dass das nicht geht, weil er wieder mal durch ein Funkloch fährt.
Wir also auf Platz 25. Wer ist denn vorne? China und die USA?
Also ganz vorne, glaube ich, dürfte Südkorea stehen. Südkorea ist, wenn wir jetzt mal beim Fußball bleiben, das, was vielleicht Brasilien im Fußball ist oder zumindest war. Also Südkorea ist traditionell immer ganz weit vorne, wenn es um schnelles Internet geht. Ich glaube, dort haben 80%, glaube ich, sehr schnelles Internet, also wirklich schnelles Internet, schneller als 100 Mbit. In Deutschland sind es 2%. Also da sehen wir schon, das sind schon Dimensionen. Wie das jetzt in China oder in den USA ist, weiß ich nicht genau. Aber es fällt auf, dass wir auch in Europa nicht vorne mitspielen, sondern bestenfalls im Internet. Und das ist natürlich vielleicht nicht den Anspruch, den man haben sollte, wenn man Industrienation sein möchte.
Wenn wir uns China anschauen, China ist im Bereich Überwachung ganz weit vorne. Da möchte ich doch gar nicht, dass Deutschland da aufschließt.
Also im Bereich der Überwachung möchte ich auch nicht, dass Deutschland aufschließt, aber das müssen wir natürlich auch ein bisschen trennen von diesen Fragen der Infrastruktur. Schnelles Internet beispielsweise, geht es ja nicht darum, Leute zunächst einmal zu überwachen. Das ist natürlich, sagen wir mal, eine sehr negative Anwendung, die man damit machen kann. Aber es geht ja vor allem darum, dass Leute sich am kulturellen und am wirtschaftlichen Leben beteiligen können. Und viele, ich meine, ich bin hier auf der Republika, viele Aktivisten hier fordern, dass man Internet genauso als öffentliche Daseinsvorsorge begreifen sollte, wie zum Beispiel auch Strom, wie zum Beispiel Wasser. Und das ist eben nicht gegeben. Wir haben viele Regionen in Deutschland, wo eben Menschen vom kulturellen Leben teilweise abgekoppelt sind, weil sie eben kein schnelles Internet haben. Und das sorgt dann vielleicht auch dafür, dass wir eben dieses Stadt-Land-Gefälle haben, was viele Länder betrifft, aber Deutschland auch und vor allem.
Das heißt, der Breitbandausbau ist eigentlich auch ein Beitrag zur Demokratisierung.
So würde ich das sehen. Also für mich ist das Teilhabe. Wenn wir uns überlegen, dass natürlich viele Bildungsangebote beispielsweise über das Internet laufen. Wenn wir uns überlegen, wir reden zum Beispiel viel über Netflix, nehmen wir nur mal Netflix, also die Serien, die dort laufen. Das ist auch Kultur, das ist globale Kultur und da sind dann Leute abgeschnitten. Also das klingt jetzt alles nach so ein bisschen Luxusproblem, dann kann man vielleicht mal nicht Netflix schauen oder nicht YouTube schauen, aber das sind wirklich nur zwei Beispiele. Tatsächlich geht das natürlich sehr viel tiefer und wenn wir in den Bereich der Wirtschaft hineingehen, da haben wir dann tatsächlich auch Probleme, dass zum Beispiel, wenn es da kein schnelles Internet gibt, man bestimmte Dienstleistungen gar nicht anbieten kann. Und ich glaube, dass tatsächlich dieser Unterschied von Stadt und Land, der uns sehr beschäftigt politisch in Großbritannien, in den USA, aber eben auch in Deutschland, auch sich vielleicht ein Stück weit zuschütten lassen kann, wenn man dafür sorgt, dass die Infrastruktur gut ist. Und dazu gehört eben auch das Internet.
Also wir haben wirtschaftliche Folgen, wir haben gesellschaftliche Folgen, die ein Ausbau mit sich bringen würde. Wir haben ein großes Problem im Internet, nämlich die Macht im Netz ist in der Hand von wenigen großen Konzernen wie Google und Facebook. Was kann man da denn dagegen tun?
Also ich glaube, dass man eine ganze Menge dagegen tun kann, wenn der politische Wille da ist. Und trotzdem ist es sehr schwierig. Man kann natürlich sich überlegen, politische Instrumente zu verwenden. Hier auf der Republika zum Beispiel ist auch der Chef vom Bundeskartellamt gewesen, der gegen diese Konzerne vorgeht oder es in der Vergangenheit zumindest getan hat und vermehrt tun möchte. Also wir haben natürlich kartellrechtliche Instrumente. Jetzt leben wir vielleicht in einer neuen Phase des Kapitalismus, die sich da Plattformkapitalismus nennt. Und es ist nicht mehr so leicht, Unternehmen auseinanderzureißen, aufzuspalten, wie das früher war. Aber ich glaube, in bestimmten Teilen könnte man das noch machen. Also warum ist es erlaubt, dass Facebook zum Beispiel WhatsApp übernehmen durfte? Kann man sowas nicht vielleicht doch aufspalten? Ist das nicht vielleicht sinnvoll oder verliert man da tatsächlich dann? Ist es das dann wirklich ein Problem für den Kunden? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine marktbeherrschende Stellung und ich glaube, da sollte der Staat auch etwas dagegen tun. Wir müssen aber auf der anderen Seite uns auch darum kümmern, dass es Alternativen gibt, zum Beispiel offene Alternativen, dass es Start-ups leichter haben, dass vielleicht dann es eben, wie wir im Internet immer wieder gesehen haben, es durchaus dann eben Unternehmen geben kann, die es durchaus mit den Großen aufnehmen können. Ja, Instagram wurde von Facebook gekauft, wäre aber heute ein Konkurrent, wenn Facebook das nicht hätte kaufen dürfen. Und ich glaube, diese zwei Dinge, also staatlicher Einfluss, da durchaus mal die Muskeln spielen lassen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber dafür sorgen, dass Leute die Möglichkeit haben, ihre Ideen umzusetzen. Ich glaube, das sind die zwei Wege, mit denen man vielleicht diesen großen Unternehmen Herr werden kann und dann auch dafür sorgt, dass dann wieder ein bisschen mehr Wettbewerb und auch Innovation in diesem Bereich möglich ist.
Und dann ist auch der Nutzer gefragt, der neue Angebote eben auch wahrnehmen muss.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das immer ein bisschen zu leicht ist, diese Verantwortung auf den Nutzer abzuwälzen. Nehmen wir nur mal das Thema Datenschutz. Wenn wir über Datenschutz oder Tracking reden, dann gibt es alternative Suchmaschinen und die kann man benutzen und die soll man auch benutzen. Aber das tut jetzt den Staat nicht freisprechen von der Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Datenschutz gewährleistet wird. Ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit dem Umweltschutz. Natürlich ist es gut, wenn wir alle unseren Müll wegräumen und den Müll trennen und irgendwie auf Kaffeebecher verzichten. Aber das allein löst das Problem eben nicht. Deswegen ist es für mich immer ein bisschen zu wenig, wenn die Politiker sagen, ja, dann sollen die Kunden oder die Konsumenten sich halt irgendwie ein bisschen bewusster sein und das nicht nutzen oder dies nicht nutzen. Klar, kann man machen, Alternativen muss man aufbauen, soll man nutzen. Aber die Politik ist eben auch gefragt, das Internet so zu gestalten mit Rahmenbedingungen, dass wir das alle benutzen können, ohne dass wir zum Beispiel überwacht werden.
Also die Probleme allein dem Nutzer in die Maus zu schieben, greift zu kurz. Vielen Dank, Christian Schiffer auf der Republika. Internet, Entdeckung der Langsamkeit. Wer langsam ist, ist ja nicht unbedingt blöd. Im Gegenteil, Langsamkeit kann auch ein Vorteil sein, aber manchmal eben auch eine Bürde. Da führt Stan Nadolny den Leser ganz langsam ran in seinem Roman Die Entdeckung der Langsamkeit.
Johns Augen und Ohren, schrieb Dr. Orme an den Kapitän, halten jeden Eindruck eigentümlich lang fest. Seine scheinbare Begriffsstutzigkeit und Trägheit ist nichts anderes als eine übergroße Sorgfalt des Gehirns gegenüber Einzelheiten aller Art. Seine große Geduld, den letzten Satz strich er wieder. John ist ein zuverlässiger Rechner und versteht es, Hindernisse durch sonderbare Planungen zu überwinden. Die Kriegsmarine, dachte Dr. Orme, wird für John eine Qual werden. Das schrieb er aber nicht hin, schließlich war die Kriegsmarine der Adressat. John kennt kein Selbstmitleid, dachte er. Und er senkte die Feder nicht aufs Blatt, denn von einem Lehrer bewundert zu werden, nützt selten und schon gar nicht in der Kriegsmarine. Wenn der Kapitän den Brief vor der Ausreise überhaupt noch las. John selbst war es, der unbedingt in den Krieg wollte. Und dass er zu langsam war? Und dass er erst 14 war? Was konnte er schreiben? Das Unglück steckt in seinen eigenen Schuhen, dachte er. Dann knüllte er den Brief in den Papierkorb, stützte das Kinn und begann zu trauern. Nachts lag John Franklin wach und wiederholte die allzu schnellen Vorgänge des Tages in seiner eigenen Geschwindigkeit. Das waren eine Menge. 600 Mann in so einem Schiff. Und jeder hatte einen Namen und bewegte sich. Dann die Fragen. Da konnten jederzeit Fragen kommen. Frage, was für Dienst tun Sie? Antwort, unteres Geschützdeck und Segelausbildung in Mr. Hales Abteilung. Sir, nie das Sir vergessen. Gefährlich. Alle Mann, achte raus zum Strafvollzug. Das musste doch zu sprechen sein. Strafvollzug.
Von der Langsamkeit zur Schnelligkeit schauen wir nach Afrika. Dort geht die digitale Entwicklung rasend schnell und sie bringt das Land an vielen Stellen im Turbo in die Moderne. Denn mit Hilfe von Smartphone und Internet werden die Defizite, die die Länder oft im Bereich Infrastruktur haben, ausgeglichen.
Seit Ostafrika an Unterseekabel angeschlossen wurde, wächst der Markt für digitale Lösungen, sagt Republika-Kuratorin Geraldine de Bastion, und zwar rasant. Auch das Handy war ein Auslöser. Der Mobilfunk hat den weiten Kontinent vernetzt. Mit digitaler Technologie wird die fehlende Infrastruktur der Länder ausgeglichen. So gehört zum Beispiel mobiles Bezahlen in Nairobi zum Alltag. Das Handy wird als Bankkonto genutzt. Per SMS laden die Menschen über das mobile Bankkonto Geld aufs Telefon, überweisen es, heben Geld ab, begleichen Rechnungen. Der Entwicklergeist hat sich südlich der Sahara verbreitet. In Ghana, Kenia und Ruanda gedeihen Hightech-Startups zu gewinnbringenden Unternehmen. Die Afrikanische Republika bringt sie zusammen. Eines dieser innovativen Zentren ist das iHub in Nairobi, eine Denkschmiede für junge Menschen mit Ideen. Hier werden Apps entwickelt, über die Ärzte den Patienten beraten, 3D-Drucker, die Ersatzteile liefern und SMS-Systeme, über die Bauern in den abgelegensten Gegenden Ratschläge zu Tierfutter und Krankheiten bekommen. Mogeti Gitau ist Beraterin für Digitalstrategien im iHub.
Hier könntest du mit Leuten reden, die programmieren können. Die wissen, was ein Bug ist. Und die verstehen, warum du deinen Job kündigst, um etwas zu erfinden.
Lange war Afrika für ausländische Investoren uninteressant. Doch das ändert sich. Ein Beispiel dafür ist die kenianische Open-Source-Anwendung Ushahidi. Die Nutzer schicken Augenzeugenberichte über Vorfälle von Gewalt und Unterdrückung per SMS und E-Mail an die Software. Und die überprüft die Beobachtungen und visualisiert sie auf einer Landkarte. Eingesetzt wurde die Anwendung unter anderem bei der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Kenia 2017, berichtet die Leiterin des Nutzernetzwerks Angela Oduor-Lungati.
Die Idee hinter unserem Wahlbeobachtungsprojekt bzw. dieser Karte war eigentlich Prävention. Das wurde sehr gut angenommen.
Die Software war am Anfang eine kenianische Lösung für ein kenianisches Problem. Heute wird Ushahidi in der gesamten Welt genutzt. Afrika entwickelt sich zu einem Hotspot für die digitale Gesellschaft. Das zeigt nicht nur die afrikanische Ausgabe der Republika in Accra.
Digital Africa, ein Kontinent mit eigener Republika-Konferenz und einer großen Innovationskraft. Menschen haben schon immer Werkzeuge benutzt und Maschinen erfunden. Das gehört quasi zu unserer DNA. Und jede neue Maschinenanwendung bringt neue Herausforderungen. Chamath Palihapitiya ist mit Facebook reich geworden. Heute sieht er Facebook sehr kritisch. Er sagt, die hochfrequenten, von Dopamin angetriebenen Feedbackschleifen, die wir geschaffen haben, zerstören das Gesellschaftsleben. Leben. Wie so oft bei Maschinen, bei Dingen, die unser Leben radikal verändern, sind sie Fluch und Segen zugleich. Ihr Gebrauch muss irgendwie reguliert werden. Der Medienrechtler Dr. Matthias Kettemann war bis vor kurzem am Exzellenzcluster der Goethe-Uni in Frankfurt und leitet jetzt ein Forschungsprojekt am Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg, das sich mit den Regeln in digitalen Kommunikationsräumen und besonders in sozialen Netzwerken beschäftigt. Da geht es um neue Foren und Praktiken der gesellschaftlichen Verständigung und Selbstvergewisserung. Schönen guten Abend, Herr Kettemann.
Schönen guten Abend.
Wenn man hört, was für tolle Sachen in Afrika dank Internet und Smartphone auf den Weg gebracht werden, dann könnte man ja direkt euphorisch werden, oder?
Und das soll man auch. Wir reden viel zu viel über die Risiken des Netzes. Wir müssen auch über die Chancen reden, über das enorme Emanzipationspotenzial des Internets. Gerade die Menschenrechte haben im Internet auch sehr viel erreicht. Menschen, die Internetzugang haben, können ihre Rechte ganz anders durchsetzen. Das Recht auf Gesundheit etwa oder das Recht auf Bildung.
Es gibt ein Thema, das immer wieder aufploppt, wenn es um das Internet geht. Das ist die Medienkompetenz. Da sind wir bei der Bildung. Medienmündigkeit ist die Existenzfrage der Demokratie, sagt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Sehen Sie das auch so wahrscheinlich?
Da hat er absolut recht. Um heutzutage Medien konsumieren zu können, muss man in der Lage sein, diese einordnen zu können. Früher waren es die großen Medienhäuser, die Zentralinstitutionen der öffentlichen Meinung, etwa die öffentlich-rechtlichen Sender, die kuratiert haben, was wir hören und sehen. Heute diversifiziert sich das alles. Die Menschen werden immer individueller in der Auswahl ihres Medienkonsums, der Medienprodukte. Es fehlt die redaktionelle Verantwortung. Das heißt, jeder Mensch wird zu seinem eigenen Redakteur. Und das können viele noch nicht. Und deshalb sind Desinformationen so ein Problem.
Ja, und wie kann man das wieder hinbekommen, jetzt wo eben diese Gatekeeper-Funktion, wie das so schön heißt, der traditionellen Medien nicht mehr so die Hauptnutzung erfährt, sondern eben eher man sich das aus dem Internet holt. Wie kann man das denn kompensieren?
Ich sehe da drei Vektoren. Einerseits müssen wir auf mehr Medienkompetenz setzen. Das sind sowohl die Elternhäuser als auch die Schulen in der Pflicht. Die Schulen müssen entsprechende Möglichkeiten bekommen durch Änderungen in den Gesetzgebungen der Länder. Bildung zu Internetkompetenz muss ganz ein zentraler Wert werden. Ein zweiter Vektor ist die Bedeutung öffentlich-rechtlicher Sender wieder verstärkt zu fördern, einfach um eine gemeinsame geteilte Informationsbasis zu schaffen, ohne die die Demokratie stirbt. Und der dritte Vektor ist die verstärkte Durchsetzung des Rechts, weil im Internet gilt das Recht.
Das würde jetzt aber auch bedeuten, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten sich auch vermehrt im Internet präsent zeigen müssen?
Das tun sie ja auch. Gerade Anfang dieses Monats kam es zu Änderungen im Medienstaatsvertrag, die es den Öffentlich-Rechtlichen ermöglicht, durch stärkere Video- und Audiopräsenz im Internet kompetent Informationen zu vermitteln. Natürlich ist es wichtig, dass in einem Land wie Deutschland die Medienvielfalt gewahrt bleibt. Dazu gehören auch private Sender. Aber es muss sichergestellt werden, dass eine Informationsbasis zur Verfügung gestellt wird, ohne die Demokratie heutzutage nicht gelebt werden kann. Und noch, das hat auch Herr Bundespräsident richtig angesprochen, noch werden die sozialen Plattformen ihrer Verantwortung für die Demokratie nicht gerecht.
Da ist also noch einiges zu tun und dieser ganze Bildungsbereich ist auch noch in den Kinderschuhen. Glauben Sie denn, dass jetzt, wenn in den Schulen auch schon mit den Pads und den Smartphones gearbeitet wird, dass das tatsächlich hilft? Muss man da nicht zunächst erstmal die Lehrer entsprechend ausbilden?
Das ist auf jeden Fall nötig. Die gute Nachricht ist, dass eine Generation von Lehrerinnen und Lehrern nachkommt, die entsprechende Kompetenzen schon hat. Die Digital Natives gehen jetzt nicht nur zur Schule, sondern sind in der Schule angekommen. Mhm. Wir sollen auch nicht nur darüber reden, über die Produkte, also über die Laptops und Tablets. Es geht nicht darum, Artefakte zu thematisieren. Es geht darum, Kompetenz zu vermitteln. Es geht darum, dass Menschen, dass junge Menschen in der Lage sind, einzuschätzen, ob eine Nachricht richtig oder falsch ist, ob es Hetze oder nicht ist und in der Lage sind, entsprechend zu reagieren. Und dazu gehört auch, und da gehe ich ein bisschen ein auf das, was einer Ihrer Vorredner gesagt hat. Wenn jetzt jemand Hate Speech über ein Musikvideo vermittelt, dann kann man ganz klar als Einzelner da was dagegen tun. Dann kann man diese Person anzeigen. Und es gibt im Strafgesetzbuch genügend Tatbestände, die auf Hassrede von rechts zutreffen.
Also diese Möglichkeit wird, glaube ich, noch sehr selten genutzt.
Das stimmt, aber neben Gegenrede und neben einer menschenrechtskonformen Kontrolle über Online-Inhalte ist es wichtig, bestehendes Recht anzuwenden. Man muss nicht immer nach neuem Recht rufen. Wir haben ein Strafgesetzbuch, in dem verboten ist der öffentliche Aufruf zu Straftaten, in dem verboten ist die Volksverhetzung. Wir haben Normen, die wir im Internet umsetzen können. Und wenn wir das tun, wird das Internet zu dem Emanzipationsraum und zu dem Raum des gesellschaftlichen Fortschritts, der es einmal war.
Das heißt, wir müssen uns diesen Raum auch vermehrt nehmen. Es geht ja um Macht, es geht auch um Verantwortung und Ethik in der digitalen Welt. Wir haben ja einiges gehört. Wer hat denn die Macht im Internet aktuell? Die Nutzer sind es ja noch nicht in dem Maße, in dem sie es sein könnten.
Die Nutzer sind es auch. Im Internet ist Macht sehr stark geteilt. Staaten üben über die Gesetze Macht aus, Unternehmen über die Daten, die sie sammeln und die Plattformen, die sie zur Verfügung stellen. Es gibt eine technische Macht, die die Standardsetzungsorganisationen haben. Aber ganz zentral hier ist, dass immer, wenn eine Institution Macht hat, muss es ein entsprechendes Rechtsschutzinstrumentarium auf der Gegenseite geben. Macht ohne Recht führt in die Tyrannei. Das gilt für Unternehmen genauso wie für Staaten. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft immer fordern, dass einem Machtzuwachs immer auch ein Zuwachs an Recht und Rechtsschutzmöglichkeiten für die Nutzerinnen und Nutzer gleichkommt.
Wie schätzen Sie das ein? Ist das den Politikern schon bewusst genug? Gibt es da schon genug Schritte in diese Richtung?
Es gibt auf jeden Fall ein viel stärkeres Bewusstsein, dass man mit Gesetzen das Internet lenken kann. Wir sind jetzt in einer Phase, wo Gesetze wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz noch Probleme in sich bergen, weil sie nicht menschenrechtssensibel umgesetzt wurden. Wichtig ist aber, dass wir festhalten, dass die Staaten zunehmend begreifen, dass sie eine Verantwortung haben, die Bürgerinnen und Bürger auch in Online-Welten zu schützen. Und das geht auch gegenüber internationalen Konzernen.
Großer Schutz, damit wir die großen Möglichkeiten nutzen können. Herzlichen Dank, Matthias Kettemann. HR2 Kultur der Tag. Wir brauchen schnelles Internet, nicht nur für wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Teilhabe am kulturellen Leben, am Diskurs. Und wir müssen uns gleichzeitig vor dem Tempo schützen, das das Internet möglich macht. Wir müssen uns Zeit nehmen fürs genaue Hinschauen, für Einordnung und Bewertung. Und wir müssen uns auch Zeit nehmen, offline zu sein. Internet, Entdeckung der Langsamkeit, das ist eine neue Kombination, die auch neu auf der Republika ist. Sie finden diese Sendung auch auf hr2.de und in der ARD-Audio-App. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.